Dankeschön. Ich habe zwei Vorbemerkungen dabei. Einmal hat mich vorhin der Serai Abraham angerufen. Viele von euch haben schon mal von ihm gehört. Er ist von Projekt Moses, das diese ganzen Klamotten in den letzten Wochen gesammelt hat. Und einige von euch haben da einige Säcke dazu beigetragen. Und er hat sich ziemlich herzlich dafür bedankt und fand das ganz wunderbar. Und das soll ich euch weitergeben. Es kommt sogar noch was. Okay, gut, da kommt sogar noch was. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz drüber reden danach, aber es geht noch, ist noch in der Frist. Alles gut. Ja, wir organisieren es. Zweite Vorbemerkung. Der Chris hat schon dieses wunderbare Heft eingeführt. Wie gesagt, ihr dürft alle eins davon haben. 5 Typen, die die Welt verändern. Ich finde diese Typen so großartig. Die hat die Anna gezeichnet und entworfen. Und die Annika hat mit ihr zusammen das Heft designt. Klatscht noch kurz ein bisschen weiter. Ja, danke. Ganz, ganz großartig. Die wurden auch abgeholt. Von wem sage ich nicht. Benutzt es sehr gerne. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man was reinschreiben kann, wenn ihr Stifte sucht. Die stehen auf den kleinen Tischchen. 5 Typen, die die Welt verändern. Heute in dieser ersten Session der neuen Gottesdienstserie ein bisschen die Vorgeschichte dazu, also das, wie es dazu kam. Und dazu werden wir uns an 3 Elementen, sage ich mal, entlanghangeln. Also einmal bekommen wir es mit einem Geheimnis zu tun, aber einem Geheimnis, das jeden was angeht. Dann bekommen wir es mit Machtverhältnissen zu tun, die eigentlich so unglaublich stabil scheinen, aber plötzlich umgekehrt werden. Und dann mit einem Körper, der so ein bisschen aus der Balance geraten ist. Das sind unsere 3 Elemente, an denen wir uns entlanghangeln, um zu verstehen, was für eine Rolle diese 5 Typen spielen. Und der Chris hat schon angedeutet, dass man die 5 Typen eigentlich nur verstehen kann, wenn man davor die Grundsatzfrage stellt, wozu ist Gemeinde, wozu ist Kirche eigentlich da? Was ist der Auftrag von ihr? Und wenn euch die Antwort auf die Frage ernsthaft interessiert, dann empfehle ich euch, den Epheserbrief mal durchzulesen. Ich sage euch auch, warum. Der Epheserbrief ist zum einen, das Besondere an ihm ist, dass Paulus ihn nicht an eine ganz spezielle Gemeinde geschrieben hat, sondern dass er ihn an Gemeinden in der Region Ephesus geschrieben hat. Das heißt, es ist nicht an eine ganz spezielle Situation gebunden, sondern es ist ein Brief, der in verschiedenen Gemeinden erstmal funktionieren muss. Das heißt, er redet etwas allgemeiner über die Dinge. Und zum Zweiten geht es in dem Brief mehr als in jedem anderen der Briefe von Paulus um Gemeinde, um Kirche. Also das ist eigentlich das zentrale Thema, dass er fragt, wie leben wir denn jetzt zusammen hier als Kirche? Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Und ihr wisst schon, wenn ich von einem Geheimnis rede, dann weiß ich, wovon ich spreche. Also wenn ich sage, ich erzähle euch ein Geheimnis, dann weiß ich, wovon ich rede. Früher wusste keiner über das Geheimnis Bescheid. Aber heute hat sich mir dieses Geheimnis offenbart. Und Gott hat mir den Auftrag gegeben, dieses Geheimnis unter euch zu verkünden. Klingt großspurig, ist auch nicht von mir. Das sind Worte von Paulus, findet ihr so im Epheserbrief. Ich habe diesen Brief ein paar Mal durchgelesen und immer wieder redet er von einem Geheimnis. Man sagt so, natürlich, ich weiß, was dieses Geheimnis ist, aber ich verrate es euch auch. So redet Paulus da. Und das Wort Geheimnis ist eigentlich ganz spannend, denn auf Griechisch heißt das Mysterion und kommt von dem Verb myo. Das heißt, den Mund verschließen. Ist eigentlich eine Bezeichnung für das, was man gar nicht sagen kann, weil man es nicht erkennen kann. Also ein Geheimnis ist etwas, was man eigentlich kaum sagen kann, weil man es nicht erkennen kann. Und es geht um etwas Geheimnisvolles, das kein Mensch versteht. Und Paulus sagt, Gott hat den Schleier von diesem Geheimnis, das seit Anbeginn der Zeit verborgen war, gelüftet. Und ich bin damit beauftragt, dieses Geheimnis kundzutun unter allen Menschen. Und wenn man das Geheimnis kurz auf einen Punkt bringen möchte, das macht er am Anfang des Epheserbriefs, dann könnte man zusammenfassen, Jesus Christus, dieser Typ aus Nazareth, ist der wahre Herrscher dieser Welt. So, mal ganz kurz zusammengefasst, das Geheimnis, Jesus Christus, der wahre Herrscher dieser Welt. Klingt vielleicht jetzt nicht ultra geheimnisvoll für euch. So, also ich habe jetzt mehr erwartet von dir und deinem Geheimnis, Paulus. Allerdings glaube ich, dass wenn man Gott in seinem Leben, wenn man Jesus nicht kennengelernt hat und die Welt so sieht, wie sie sich einem erstmal vorstellt, dann ist es ziemlich realitätsfremd zu behaupten, dass Jesus Christus der Herrscher dieser Welt sein soll. In Ephesus, in der Zeit, in der Jesus und Paulus gelebt haben, gab es den Artemis-Tempel. Ich habe euch mal ein Bild von dem mitgebracht. Foto, damals geschossen, 2000 Jahre alt. Der wurde in über 120 Jahren Arbeit gebaut. Das Ding ist ungefähr 30 Meter hoch und vom Grundriss so groß wie ein Fußballfeld. So ein Tempel, mitten in Ephesus. Noch ein bisschen erhöht gebaut, weil nochmal Treppen drunter, könnt ihr da so leicht erkennen, unscharf. Und dieser Tempel stand mitten in Ephesus. Und er hatte nicht nur die Funktion, dass die Leute da zum Anbeten gekommen sind, sondern er hatte auch die Funktion einer Bank, so ähnlich wie wir das heute haben, ein bisschen anders, aber ging in die Richtung. Und viermal jährlich gab es da große Prozessionen. Das heißt, aus den ganzen umliegenden Regionen sind die Menschen nach Ephesus gezogen, um sich so kleine Figürchen der Artemis zu kaufen und dieser Göttin zu huldigen. Und wenn man nach Ephesus kam, dann war das ein ziemlich beeindruckendes Bild, was sich einem geboten hat. Ephesus war in der Zeit die zweitgrößte Stadt, die es überhaupt im Orient gab. 300.000 Menschen haben da gewohnt. Das heißt, so halb Frankfurt ungefähr. Und wenn du in diese Stadt reingekommen bist, dann war klar, wer hier die Macht hat. Im Zentrum stand dieser Tempel. Und er war auch unübersehbar. Mit Abstand das größte Gebäude, ein bisschen erhöht. Völlig klar, wer die Macht in dieser Stadt hat, die Artemis. Und irgendwann kommt dieser Paulus in die Stadt und erzählt den Menschen von Jesus. Und als sich die Ersten für Jesus begeistern, fängt diese überdeutliche Macht an zu bröckeln. Man findet da in Apostelgeschichte 19 eine ganz interessante Geschichte. Da sind nämlich die Künstler, die eigentlich diese Miniaturfiguren der Artemis schnitzen, die reden unter sich und sagen, hey, wir haben ein Problem, wenn sich die Leute für diesen Jesus begeistern, dann kaufen die nicht mehr unsere Figürchen. Da geht unser Business, von dem wir leben, das bröckelt. Und die wollen natürlich Stress machen. Und man merkt, dass diese zentrale Nachricht des Paulus, der von Jesus erzählt, diese überdeutliche Macht in Ephesus in Frage stellt. Und Paulus sagt den Menschen damals, dieser Jesus sah nach den Maßstäben der Macht. Also wenn man sich ein Gebäude wie dieses anschaut, sah dieser Jesus, dieser jüdische Jesus, ziemlich, ziemlich klein aus dagegen. Und er ist auch noch gestorben. Er wurde als Verbrecher verurteilt und umgebracht. Aber auch wenn er nicht so mächtig aussah, er war einer, der eher für seine Feinde starb, als sie anzugreifen. Und genau diese Art von Leben, genau diese Art hat Gott genommen und bestätigt, indem er ihn aus dem Totenreich wieder hochgeholt hat und zum Leben erweckt hat. Und Paulus sagt, das ist das Zentrale. Ihr denkt, so sieht Macht aus, groß, protzig. Ja, das ist Macht vor unseren Augen. Aber dieser Jesus, der nicht mal seine Feinde irgendwie niedrig gehalten hat, sondern der für sie gestorben ist. Diese Art von Leben hat Gott bestätigt, indem er ihn sogar aus dem Tod wieder hochgeholt hat. Und das stellt dann die Mächtigen in Frage. Es fängt damit an, dass die Leute plötzlich nicht mehr diese Figürchen kaufen. Das heißt, Paulus erzählt eine Geschichte von Macht. Und er erzählt eine Geschichte davon, dass Machtverhältnisse plötzlich umgekehrt werden. Auch wenn das in unserem Machtverständnis noch überhaupt nicht so sichtbar ist, weil dieser große Tempel steht da immer noch in Ephesus. Und er gibt dann der Gemeinde einen Auftrag und sagt, doch jetzt sollen die Mächte und auch die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Er gibt der Gemeinde den Auftrag, dass die Mächte und die Gewalten auch in der unsichtbaren Welt, für Paulus gehört sichtbare und unsichtbare Welt immer ganz eng zusammen. Er sagt, dass eigentlich alles Mächtige auf der Welt hat auch eine spirituelle Seite. Und alles Spirituelle zeigt sich auch in dieser Welt. Das hängt für ihn, das kann man nicht trennen. Und er sagt, dass all diese Mächte und Gewalten durch die Gemeinde die Weisheit Gottes erkennen sollen. Die Weisheit Gottes heißt, dass das, was Gott in Jesus gezeigt hat, wie er gelebt hat und dass er den sogar bestätigt hat, da hat die Welt eigentlich drüber gelacht, weil dieser Jesus wurde am Schluss hingerichtet vor weltlichen Gerichten und wurde aber von Gott wieder ins Leben gerufen. Und Paulus sagt, das ist euer Auftrag, lebt so, dass die Mächtigen dieser und der unsichtbaren Welt sehen, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Macht wird sich letztendlich durchsetzen. Dass Jesus Herr ist, heißt nicht, dass ihr eigentlich jetzt in eine völlig andere Dimension abdriften könnt und einfach nur die ganze Zeit bei eurem Herr in euren Herzen seid und euch gut fühlt, sondern es bedeutet, dass ihr dem wahren Herr der Welt begegnet, von ihm lernt und damit dann wieder die Mächtigen in dieser Welt konfrontiert. Auf heute bezogen. Paulus redet von einem Geheimnis. Ich denke, auch wir können sagen, wenn wir uns Frankfurt anschauen, dann sehen andere Machtsymbole ein bisschen aussagekräftiger aus als Jesus. Also ich meine, Jesus hat nicht die höchsten Türme in Frankfurt. Jesus hat nicht die prunkvollsten Bauten in Frankfurt. Jesus hat nicht die meiste Kohle in Frankfurt. Jesus hat auch wahrscheinlich nicht die meisten Leute in Frankfurt. Da sind andere Symbole, die sind aussagekräftiger. Und es ist geheimnisvoll zu behaupten, dass Jesus der wahre Herr in dieser Stadt sein soll. Weil so sieht es nicht aus. Und Paulus bestätigt das, sagt, ja, das ist ein Geheimnis. Es hat was Geheimnisvolles, aber es ist ein Geheimnis, das sich selbst offenbart und er gibt der Gemeinde den Auftrag mit, lebt dann so, dass diese Mächte, die ihr hier seht, in Frage gestellt werden. Dass ihre Quelle, dass ihre Motive, all das in Frage gestellt wird. Ich fasse das Geheimnis nochmal zusammen. Jesus ist der wahre Herr über diese Welt und sein Herrschaftsstil wird sich durchsetzen. Das heißt nicht der Herrschaftsstil der Unterdrückung, der Unterjochung, des Kleinmachens, sondern der Herrschaftsstil der Befreiung. Und das ist die Vorgeschichte, in die wir die fünf Typen einordnen müssen. Die fünf Typen sind sozusagen fünf Arten, wie dieser Auftrag Gottes an die Gemeinde Hand und Fuß bekommt. Die fünf Typen sind fünf Arten, wie der Auftrag, den ich gerade skizziert habe, Hand und Fuß bekommt. Und als wir diesen Titel gewählt haben, fünf Typen, da habe ich mir gedacht, fünf Typen, das klingt ein bisschen pathetisch, ein bisschen amerikanisch, klingt nach Stereotypen, es klingt nach Pinterest, also die Caro hat vor zwei Wochen irgendwie ein bisschen auf Pinterest rumgesurft und nach so Einrichtungszeug geguckt und man findet die 47 Tipps, wie du deine Wohnung zum nicest place on earth machst. Aber es können vielleicht auch 70 sein, vielleicht aber auch nur 3, vielleicht aber auch 12. Aber die 19 waren die besten. Also ihr könnt da mal schauen, es geht eigentlich, die Seiten funktionieren immer so, dass die dir sagen, wie viele Typen es gibt und du musst es einfach befolgen. Deswegen tat es mir ein bisschen leid, dass wir diesen Titel gewählt haben, aber, pass auf, warum wir das gemacht haben, weil wir das Gefühl haben, dass oft eigentlich nur 2 bis 3 Arten thematisiert werden, wie der göttliche Auftrag Hand und Fuß bekommt. Das heißt, ich würde sagen, es gibt mindestens 5 Arten, wie der göttliche Auftrag Hand und Fuß bekommt. Mindestens. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nicht ewig drüber reden. Wir nehmen einfach mal diese 5, weil Paulus auch von den 5 redet. Nehmen wir die und sagen wir einfach mal, es sind mindestens 5. Also, Kirche dazu da, dass die Mächte dieser Welt mit der Weisheit Gottes konfrontiert werden. Und unsere 5 Typen findet man dann im 4. Kapitel im Brief an die Epheser. Und ich habe euch in dieses Heftlein den Text auch mit reingesetzt aus Kapitel 4. Und ich würde euch jetzt einfach mal 2 Minütchen Zeit geben, um den Text mal für euch selbst durchzulesen. Findet ihr auf Seite 5. Das Kapitel fängt so an, dass Paulus sagt, lebt eurer Berufung entsprechend. Punkt, Punkt, Punkt. Hat irgendjemand kein Heft bekommen? Nein, alle haben ein Heft. Großartig. Also, Kapitel 4 fängt an, dass Paulus sagt, lebt eurer Berufung entsprechend. Und dann erzählt er ein bisschen was über Jesus und dann springen wir in Vers 11 und dann könnt ihr jetzt mal weiterlesen. Ihr merkt sicherlich, dass es ein sehr dichter Text ist, den man mehrmals lesen könnte oder müsste, um ihn wirklich zu durchdringen. Und mittendrin erkennt ihr diese Typen, von denen Paulus dann plötzlich spricht. Nochmal der Anfang von dem Kapitel. Er sagt, lebt eurer Berufung entsprechend. Und dann in dem Teil, den ihr gerade gelesen habt, skizziert er die Berufung. Berufung im Sinne des Auftrags, den wir eben geklärt haben, die Mächtigen mit der Weisheit Gottes konfrontieren. Und man könnte sagen, das ist ein Auftrag. Gut. Aber wenn man diesen Auftrag konkret herunterbricht, ist dieser eine Auftrag nur vielfältig auszuführen. Nur vielfältig und mindestens, wie gesagt, fünffältig. Eine Art und Weise, was man leben müsste eigentlich, ist Gott immer wieder nach seiner Meinung zu aktuellen Situationen zu fragen und sie, wenn nötig, auch kritisch kundzutun. Das heißt, wir haben nicht jede Situation in der Bibel vorgefunden. Und wenn die Mächtigen auch heute mit Gottes Weisheit konfrontiert werden müssten, dann müssen wir ihn auch heute immer wieder fragen, was denn seine Meinung ist. Und das wäre, glaube ich, das, was Paulus ungefähr unter einem Propheten versteht. Und so sieht der Annas Meinung nach aus. Wir haben uns dazu entschieden, die Personen jeweils etwas zu überzeichnen. Aber ihr kommt damit klar, denke ich. Man würde auch für Gottes Herrschaftsstil werben. Und zwar nicht nur unter denen, die ihn schon kennen, sondern eben auch unter denen, die ihn nicht kennen. Das würde Paulus dann wahrscheinlich einen Evangelisten nennen und der würde ungefähr so aussehen. Eine andere Art und Weise, wie dieser Auftrag Hand und Fuß bekommt, ist, dass die Geschichte Gottes und der Charakter Gottes immer wieder erklärt wird, weil die Geschichte, ja, weil es extrem viel darüber zu wissen gibt, weil die Menschen in den letzten tausenden Jahren viel Wissen über Gott und viel Erfahrung gesammelt haben. Und man würde den, der das macht, wohl einen Lehrer nennen. Und der würde wohl so aussehen. Und dann würde man aber nicht nur Lehren, Prophetien weitergeben und anderen von Gott erzählen, sondern man würde auch versuchen, das, was man schon von Gott verstanden hat, in einer Gemeinschaft zu leben. Und nicht nur in grauer Theorie anderen davon zu erzählen, sondern das schon zu leben. Und dafür bräuchte man Hirten. Oh ja, und die sehen so aus. Und eine weitere Art und Weise ist, dass man das, was ich da eben beschrieben habe, auf immer wieder neue Arten und Weisen in aktuelle Situationen in die Öffentlichkeit tragen würde. Also nicht nur im eigenen Keller sozusagen, sondern in die Öffentlichkeit tragen würde. Und man würde den Typ, der das macht, Apostel nennen und er würde so aussehen. Der hat seine Tools dabei. Ist immer wichtig für einen Apostel. Das heißt, die 5 Typen kommen da ins Spiel, wenn man sich überlegt, wie soll denn dieser Auftrag Hand und Fuß bekommen. Der muss ja auf verschiedene Arten und Weisen ausgelebt werden. Das kann ja nicht der Hirte alleine, der seine Gemeinschaft da hegt und pflegt, der kann das nicht alleine machen. Der Evangelist auch nicht, der Apostel auch nicht. Die brauchen einander. Und Paulus beschreibt die Kirche als einen Körper. Und er meint, dass dieser Körper aus der Balance kommen kann. Ich sage euch auch, warum ich glaube, dass er das meint. Paulus schreibt in dem Text, dass Jesus der Gemeinde diese Typen geschenkt hat, um den Leib aufzuerbauen. Das klingt absolut abstrakt. Der Leib, damit meint er die Kirche. Und aufzuerbauen ist ein Wort, das kommt im ganzen griechischen Neuen Testament nur einmal vor. Und es kommt eigentlich aus der medizinischen Sprache, aus der therapeutisch-medizinischen Sprache und heißt sowas wie einrenken. Er sagt, Gott hat der Gemeinde diese 5 Typen gegeben, damit sie den Leib, den Körper einrenken, weil der manchmal aus der Balance kommt. Und Gott hat der Kirche verschiedene Typen geschenkt, vielleicht auch verschiedene Herangehensweisen, die gegenseitig sich immer wieder einrenken, wo die Kirche aus der Balance gekommen ist. Hier seht ihr 5 Typen, die die Welt verändern, die so ein bisschen in Schräglage gekommen sind. Das ist das, was man in der westlichen Welt in den letzten 200-300 Jahren erkennen kann. Das ist so ein relativ großes Übergewicht an Lehrern und Hirten gibt und dass die anderen, die Evangelisten, die Propheten und die Apostel so ein bisschen, die sind an die Seite getreten. Das heißt, hier die schwere Seite, die gewichtige Seite im Gemeindeleben haben in den letzten Jahrhunderten eigentlich vor allem Lehrer, das heißt Leute, die ich jetzt schönen Input geben und erklären, wie es läuft und so weiter. Und Hirten übernommen, die Gemeinschaft gepflegt haben, die gesagt haben, kommt, wir wollen uns lieb haben und so. Und das sind ultra wichtige Typen, die 2. Aber die anderen 3 wurden eigentlich nicht mehr als so wichtig erachtet. Und ich würde sagen, der Körper ist in der westlichen Welt in den letzten Jahrhunderten oft in vielen Kirchen aus der Balance gekommen, dass das Schwergewicht einseitig wurde. Und Paulus sagt, die verschiedenen Typen sind gegeben, damit der Leib sich selbst wieder einrenken kann, selbst wieder in Gleichgewicht bringen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir diesen Auftrag hören, dass es manche von uns unzufrieden machen kann. Wenn wir diesen Auftrag mit, dass die Gemeinde die Mächtigen mit der Weisheit Gottes konfrontiert. Zum einen kann es unzufrieden machen, weil ich erkenne, wenn ich alleine die Mächtigen damit konfrontieren sollte, was Gottes Weisheit ist, dann kriege ich das alleine überhaupt nicht hin. Ich habe nicht all das in mir, um das machen zu können. Das wäre eine Möglichkeit, warum man unzufrieden ist. Eine andere ist aber vielleicht, dass du selbst in dir eher vielleicht so ein Apostel-, Propheten-, Evangelisten-Herz spürst und merkst, das, was gelebt wird, ist aber vor allem Lehre und Gemeinschaft am Leben halten. Und du merkst, eigentlich ist mir doch was anderes so ultra wichtig und es wird hier nicht gelebt. Und du merkst, der Körper scheint aus der Balance geraten zu sein und willst eigentlich dich auch mit dem, was dir wichtig ist, einbringen. Und es kann irgendwie unzufrieden machen, weil das, was dir so wichtig ist, nicht gelebt wird. Die 5 Typen sollen sich gegenseitig einrenken und wieder in Balance bringen. Ich frage das mal auf die Sapson konkret bezogen. Ich glaube auch, dass wir ein kleines Schwergewicht auf der rechten Seite haben, so wie man das da erkennt. Und ich habe mich gefragt, was macht man da jetzt? Müssen wir mit Gewalt die anderen Bereiche erzwingen? Müssen wir die Leute umschulen? Uns andere Leute einkaufen, die das können? Ich Ich habe gedacht, was machen wir jetzt? Und da ich selbst ja auch sowas wie ein Lehrer bin, sind mir auch ein paar Lösungen angefallen, die zumindest, ach Lösungen überhaupt nicht, aber so ein paar erste Schritte, die man auf diverse Wege gehen könnte. Und ich möchte sie euch mit euch noch teilen zum Schluss. Den Körper einrenken, das geht nur aus der Mitte heraus. So, jetzt pass mal auf. Ich habe in 4 Jahren Studium Novo Balance gemacht. Das ist so ein Ansatz, Caro lacht sich schon kaputt hier vorne, das ist so ein bisschen ein physiotherapeutischer Ansatz, wo ein Mann zu uns gekommen ist, der gefühlt 90 Jahre alt war und 1000-mal beweglicher als ich. Und er hat einen Tag unter der Woche sich Zeit für alle Studierenden genommen, die ultra verspannt und ungelenkig waren, und hat denen beigebracht, wie man sich aus der Mitte bewegt. Und da hat man dann so Übungen gemacht wie die hier. So, ja, ihr seht es nicht, das ist gar nicht so leicht. Muss ich hier hinten belasten, das spürt man dann so in dem Rückenbereich hier, und dann wackelt man dann so aus der Mitte. Und ich werde wahrscheinlich nie einen Bandscheibenvorfall oder so kriegen, weil ich halt einfach jetzt alles aus der Mitte heraus machen kann. Natürlich kann ich das noch nicht. Ich könnte. Ich übe noch daran. Aber ich habe erkannt, wie wichtig es ist, die Dinge aus der Mitte zu machen. Wenn du zum Beispiel hebst du ja dann nicht so, sondern gehst in die Knie natürlich und hebst dann so über den Rücken. Oh, habt ihr das gesehen? Ich kann euch das beibringen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall. Also, den Körper einrenken, was man nicht alles macht, damit man sich Sachen merken kann. Das geht nur aus der Mitte heraus. Und das schreibt Paulus dann in Epheser 3, Vers 16 und sagt, könnt ihr mitlesen, ihm, also Jesus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das heißt, die Gelenke, die einzelnen, halten den Körper zwar zusammen, aber wer ihn wirklich aufbaut, also von wem die Impulse kommen, wer sein Grundleger ist, wer ihn im Letzten zusammenhält, das sind nicht die einzelnen Teile, sondern das ist Jesus selbst. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir den Körper einrenken wollen, dann ist es ganz wichtig, erstmal daran zu denken, was uns verbindet. Was überhaupt den Körper zusammenhält. Was der einzige Grund für diese Gemeinde ist. Und ich glaube, da müssen wir immer anfangen, sonst geht alles schief. Das ganze Kapitel wird von Paulus angefangen, indem er sagt, es gibt einen Geist, eine Taufe, ein Leib und so weiter. Könnt ihr euch durchlesen. Anfang von Kapitel 4, da beschreibt Paulus, dass alles nur aus dem einen Jesus kommt und auf ihm aufbaut. Und dann sagt er aber auch, dass dieser Jesus jedem in der Gemeinde etwas davon gegeben hat. Jedem in der Gemeinde hat er irgendwas von diesen Typen gegeben, meint er. Es gab eine Zeit, da wurden diesen 5 Typen vor allem auf Gemeindeleitung bezogen. Also es passt irgendwie nicht, wenn man Epheser 4, Vers 7 liest, da steht, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade geschenkt hat. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Jedem. Das heißt, auch dir. Und damit sagt er, dass das Wichtigste, um Gottes Auftrag auszuführen, liegt nicht in bestimmten Skills, liegt nicht darin, dass man einen besonders coolen Keller hat, liegt nicht darin, dass man die neueste Technik hat, liegt nicht daran, dass man besonders viel Kohle hat, um irgendwelche Kampagnen schmeißen zu können, sondern das Wichtigste, um das auszuführen, um diesen Auftrag, hat er in uns hineingelegt, in jeden Einzelnen. Und Gott weiß, um unter dieser geheimnisvollen Herrschaft von ihm zu leben, die man sonst irgendwie so schwer erkennen kann, da braucht es was nur er uns schenken kann. Und deswegen steht da dieses ganz seltsame Zitat, Da steht, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Da fragt man sich. Ich habe nachgelesen, das Ganze findest du in Psalm 68. Und das ist ein Zitat, ja, was Paulus da bringt und zitiert diesen Psalm 68. Und da steht auch, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und hat Geschenke von den Menschen bekommen. Das heißt, in dem Psalm steht, der ganze Psalm geht über die Herrschaft Gottes, dass Gott Geschenke von den Menschen bekommen hat. Und jetzt schreibt Paulus dieses Zitat rein, vertauscht aber das letzte Wort und sagt, Gott hat nicht Geschenke bekommen von den Menschen, sondern er hat welche verteilt. Jetzt entweder hat Paulus sich irgendwie geirrt und hat das falsche Wort hingeschrieben, oder er hat es bewusst gemacht, wovon ich ausgehe. Dass er sagt, ja, es geht hier um die Herrschaft Gottes, das war schon damals im Alten Testament so, aber um unter dieser geheimnisvollen Herrschaft zu leben, hat uns Gott selbst Geschenke gegeben. Und dann nennt er diese 5 Typen. Das meint er, glaube ich, deswegen zitiert er diesen Psalm hier, was erstmal ein bisschen random rüberkommt. Er hat uns Geschenke verteilt, weil er weiß, dass wir sie brauchen. Also können wir nur das ausleben, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber der Text zeigt gleichzeitig auch, dass wir es trotzdem auch Raum dafür schaffen müssen. Also er sagt ja, Christus hat den Grund gelegt, aber um den Körper einzurenken, lebt das auch aus, was ihr an Gaben bekommen habt. Und das erfordert, glaube ich, Mut, das auszuleben. Und das auszuleben, was er in uns reingelegt hat an Leidenschaften, an Fähigkeiten, an Fragen. Und ich möchte euch da zum Schluss eine Geschichte von einem Freund von mir erzählen, der in den letzten Wochen in Indien war. Und in Indien ist gerade passiert einiges im Hinblick auf den christlichen Glauben. Also dass viele Leute in den letzten Jahren sehr begeistert Gott kennenlernen und es vielen anderen weitererzählen und eine große Bewegung entsteht, eine große christliche Bewegung. Und der Freund von mir ist da hingefahren, um die Leiter von dieser Bewegung kennenzulernen und von denen zu lernen, zu sagen, ich will wissen, was hier passiert. Und er hat einen Pastor kennengelernt, der ihm erzählt hat, dass er als Pastor oft durch die Krankenhäuser in Indien gezogen ist und für Leute gebetet hat. Und er hat eine Frau getroffen, die eigentlich im Sterben lag, die nicht mehr viel Zeit zu leben hatte, prognostiziert. Und er hat für diese Frau gebetet und im Handumdrehen hat man gesehen, dass dieses Gebet, also dass Gott Hilfe geschenkt hat und diese Frau geheilt war. Und sie hat natürlich ihn mit Riesenaugen angeschaut und gesagt, aus welcher Kraft heraus tust du das? Und er so, ich habe jetzt noch 5 Minuten, dann fährt mein Zug. Was sage ich dieser Frau? Hat ihr ganz kurz zusammengefasst, was er denkt, wer Jesus ist und hat dann gesagt, so pass mal auf, 3 Sachen machst du. Ich habe hier eine Bibel, lies die, ist gut, lies einfach diese Bibel. Zweitens, Gott ist immer da, ja, kannst mit ihm reden. Einfach reden, der hört es, versuch auch zuzuhören, redet miteinander. Läuft. Drittens, erzähl einfach jedem, den du triffst, was hier passiert ist. Okay? Hat ihr noch eine Visitenkarte von sich mitgegeben, ist nach Hause gefahren. Ein paar Jahre später ruft ihn jemand an und sagt so, hey, ich bin die Frau, du weißt schon, vor vielen Jahren hast du für mich gebetet und so. Ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe Bibel gelesen, ich habe mit Gott geredet, ich habe es allen erzählt. Und haben sich echt viele Leute gedacht, das ist gut. Also es gibt jetzt eine Gemeinde hier. Willst du nicht mal vorbeikommen und bei uns predigen? Da dachte ich, ja klar, ich habe quasi mitgegründet. Fährt da hin, setzt sich in Zug. Und als er so langsam in dieses Dorf eintrudelt, sieht er auf dem Feld neben hunderte von Leuten stehen und denkt so, was ist denn da los? Versammlung, ne? Hier, und plötzlich fängt er an zu raffen. Scheiße, das ist die Gemeinde. Ich muss jetzt hier predigen. Und da geht ihm der Arsch ganz schön auf Grundeis. Er ruft dann auch seinen Leiter an und fragt, hey, was soll ich machen? Und er sagt ihm, ja, musst du jetzt predigen, musst du durch. Und er geht da hin und macht es. Und es ist so eine abgefahrene Geschichte, weil ich mir denke, oh, ja, sowas würde ich mal erleben wollen. Das klingt wirklich krass. Ich glaube, dass es kein Fake ist. Und ich glaube, dass Gott sowas tut. Und ich möchte mich nicht davon entmutigen lassen, dass ich es noch nicht erlebt habe, sondern ich möchte einfach mal das als Mutmacher sehen, dass Gott wirklich das, was er in uns hineingelegt hat, in uns ganz einfache Menschen, dass er damit was machen kann, wenn wir dem auch Raum geben. Ich weiß nicht, ob es ganz so groß wird, aber vielleicht. aber irgendwie möcht ich es als Mutmacher nehmen, um dem in mich reinzuspüren und Gott zu fragen, was hast du denn in mich gelegt und was von dem dürfen wir einfach weitergeben? Ohne groß, keine Ahnung, ein Riesending draus zu machen, sondern einfach das, was du uns gegeben hast. Und da möchten wir uns in den nächsten Wochen auf den Weg machen und ein bisschen herausfinden, was für Typen Gott vielleicht auch in unsere Gemeinde hineingestellt hat. Und ich finde noch einen letzten Gedanken von Paulus, den er uns mit auf den Weg gibt, dazu ziemlich interessant. Er sagt da, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihr habt den Text gelesen, er redet eigentlich davon, dass reife Gemeinde vor allem eine ist, die von Liebe geprägt ist. Und ich wünsche mir das, wenn du merkst, dass vielleicht der Typ, der du bist, von anderen manchmal gar nicht so verstanden wird, weil sie ein bisschen anders ticken, dass trotzdem das hier unsere Grundhaltung ist und wird und bleibt, dass wir in dem Geist der Liebe einander begegnen und so voneinander profitieren können und irgendwie vielleicht auch uns gegenseitig zusprechen können, was wir beim anderen entdecken und so zusammen lernen können, wie wir in diesem Auftrag leben können, den uns Gott gegeben hat. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück aus der Büchse. Und dabei könnt ihr einfach nochmal die Gedanken baumeln lassen und gucken, ob da vielleicht was anspringt, was jetzt für die nächste Woche noch ein bisschen nachhängen kann.